Wirtschaftspolitik neu denken. Ein Podcast von Radio Lora. In Kooperation von Lora München mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, ATTAC und dem Bereich Wirtschaftspolitik bei Verdi.
Folge 1. Inflation und die Folgen. Winter is coming.
Haben Sie Angst, dass die derzeitige Inflation die Bezahlbarkeit Ihres Lebens in Frage stellt?
Ja, eigentlich nicht.
Nein, habe ich nicht.
Eigentlich nicht.
Ein bisschen?
Also bei mir nicht, aber bei anderen schon, die ich kenne auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Welche Probleme sehen Sie denn auf sich zukommen?
Ich habe eigentlich noch nicht so drüber nachgedacht. Ich halte das bisschen von mir fern.
Mei, Probleme sind vielleicht, weil wir die Menschlichkeit vergessen haben. Die Ehrlichkeit ist vergessen worden, Menschlichkeit ist vergessen worden, das Aufeinanderschauen. Mensch, da kann man nur untereinander wie ein Helfer. Das ist wichtig. Wir müssen einfach miteinander zusammenhalten jetzt.
Generell, dass es so mit dem, ich sag's mal ganz grob jetzt, dass es mit dem jetzigen System der Finanzwirtschaft wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren so nicht mehr weitergehen kann. Und dass eine generelle Änderung in der Weltwirtschaft sich langsam ankündigt. Aber das wird Generationen dauern, bis der Mensch das in meinem Kopf drin hat.
Ja, dass man mit den Lebenshaltungskosten irgendwann nicht mehr hinkommt und in unserem Fall ein bisschen Kredit bedienen, dass man da an seine Grenzen stößt.
Ja, die haben halt, erstens bleibt ihnen nicht viel Geld übrig. Zweitens, die können nicht mehr diese Fixkosten stemmen. Ne? Die müssen jetzt auch schauen, wo sie überall sparen können. Die fahren nicht mehr mit dem Auto.
Ja, mit der Energiekrise, dass man das nicht mehr zahlen kann, halt, gell. Den Strom halt, gell. Und die Nebenkosten werden explodieren halt, gell. Rasant halt, gell.
Herzlich willkommen bei unserer Sendung Wirtschaftspolitik neu denken. Heute mit dem Thema Inflation und die Folgen. Winter is coming. Die Sorge vor dem kommenden Winter, der mit steigenden Preisen für Lebensmittel und vor allem Energie droht, konnten wir in unseren Straßeninterviews nur verhalten wahrnehmen. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir die Menschen am Stachus befragt haben, im reichen München. Denn für diejenigen, die arm sind oder an der Armutsgrenze kratzen, führt die Erinnerung an die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel zu ganz anderen Reaktionen. Wir wollten von dem renommierten Armutsforscher Professor Dr. Butterwegge wissen, was die derzeitige Preissteigerung für von Armut Betroffene bedeutet.
Arm zu sein bedeutet immer in Deutschland entweder, wenn man als Wohnungs- oder Obdachloser absolut arm ist oder wenn man relativ einkommensarm ist, dass man ein geringes Einkommen hat. Und ein geringes Einkommen ist natürlich schon sonst ein großes Problem, weil man keine großen Sprünge machen kann, sich vieles nicht leisten kann von dem, was für fast alle anderen als normal gilt. Aber es ist natürlich in so einer inflationären Situation noch schlimmer, weil man dann sich fragen muss, ja, friert man jetzt lieber oder hungert man lieber? Und das ist natürlich eine Entscheidung, vor die eigentlich in so einer reichen Gesellschaft niemand gestellt werden sollte.
Während die Einkaufsmeilen also von einigen wohl in nächster Zeit nur seltener für eine Shoppingtour besucht werden können, versuchen andere noch bei den letzten Annehmlichkeiten oder an sich benötigten Dingen des Lebens einzusparen. Gute Ernährung und einer angenehmen Raumtemperatur. Wir wollen wissen, wie es dazu überhaupt kommen konnte und welche Lösungsvorschläge auf dem Tisch liegen, um die Inflation und ihre Folgen in den Griff zu bekommen. Und damit sind wir mittendrin in der Wirtschaftspolitik, die wir neu denken wollen. Dieses Neudenken beginnt schon damit, dass wir feststellen, dass Wirtschaftspolitik eben nicht nur vom Wirtschaftsminister und von Politikerinnen und Politikern betrieben wird. Stattdessen ist die Wirtschaftspolitik ein Bereich, den viele Akteurinnen und Akteure untereinander aushandeln. Besondere mediale Aufmerksamkeit erhalten dabei häufig die Arbeitgeber- und Industrievereinigungen und die Gewerkschaften. Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft kommen hier allerdings nicht zu Wort, ihre Lobby ist auch so schon stark genug. Stattdessen helfen uns die Expertinnen und Experten unserer Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner aus Wissenschaft, Gewerkschaft und Zivilgesellschaft, die komplexe Lage einzuordnen. Bevor wir ins Thema einsteigen, stellen Sie sich selbst vor. Für die Wissenschaft am Mikrofon
Mechthild Schroten von der Hochschule Bremen und Sprecherin der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. In unserer Arbeitsgruppe geht es verstärkt immer schon um Verteilungsprobleme. Inflation ist eine Krise. Inflation wirft die ohnehin vorhandenen großen Verteilungsprobleme in Deutschland nochmal besonders hoch.
Mein Name ist Dirk Hirschel. Ich bin bei Verdi verantwortlich für Wirtschaftspolitik, leite die wirtschaftspolitische Abteilung. Und das Thema Inflation beschäftigt uns natürlich im Rahmen der Tarifrunden sehr stark. Viele Kolleginnen und Kollegen sind von den steigenden Preisen massiv betroffen. Und deswegen müssen wir uns mit dem Thema verstärkt auseinandersetzen.
Ja, mein Name ist Alfred Eibel. Ich bin bei ATTAC München aktiv und auch auf der Bundesebene bei ATTAC im Bereich Finanzmärkte und Steuern und kümmere mich in letzter Zeit verstärkt um das Thema Inflation, das ja uns alle sehr stark bewegt.
Nachdem das Thema Inflation seit Wochen die Schlagzeilen und Sendungen füllt, wollen wir uns nicht lange mit einer Definition aufhalten. Nur so viel: Die Inflationsrate in Deutschland lag im August 2022 bei 7,9% und bezeichnet die durchschnittliche Preissteigerung eines imaginären Warenkorbs. Das bedeutet, dass einzelne Preise sehr viel stärker gestiegen, andere hingegen gesunken sein können. In der Gesamtheit der Preisentwicklung lässt sich allerdings sagen, die Inflation entwertet die Kaufkraft. Im Vergleich zum August 2021 sind von einem Euro Kaufkraft nur noch 92,1 Cent geblieben. Aber woher kommt diese Entwicklung? Unsere Expertinnen und Experten begeben sich auf Spurensuche. Den Anfang macht Dirk Hirschel.
Die aktuelle Inflation hat meines Erachtens drei zentrale Ursachen. Zum einen den russischen Angriffskrieg und die damit einhergehende Sanktionspolitik. Die hat dazu geführt, dass das Angebot an fossilen Energieträgern, also Gas, Kohle und Öl, sich deutlich reduziert hat und infolge sind die Preise nahezu explodiert. Der zweite Grund für die steigenden Preise sind aus meiner Sicht die Probleme, die wir in den Lieferketten haben. Wir haben aktuell die Situation, dass aufgrund der Zero-Covid-Politik Pekings viele zentrale Häfen nur bedingt anlaufbar sind und das führt dann zu entsprechenden Verzögerungen in den Lieferketten. Die Vorprodukte kommen nicht rechtzeitig dort an, wo sie weiterverarbeitet werden sollen und das wirkt sich dann auch in höheren Preisen aus. Die Frachtraten beispielsweise sind durch die Decke geschossen und all das verteuert die Vorprodukte und somit auch unser Leben. Und der dritte wesentliche Grund für die hohe Inflation wird nach meinem Dafürhalten öffentlich viel zu wenig diskutiert, ist die Preistreiberei großer marktmächtiger Konzerne. Also insbesondere müssen wir da die Mineralölindustrie in den Fokus nehmen. Der Spritpreis ist ja massiv angestiegen, aber er ist deutlich stärker angestiegen als der Rohölpreis. Und das zeigt eben, dass die großen Mineralölkonzerne jetzt richtig Kasse machen auf Kosten der Verbraucher. Und da müsste vor allem jetzt politisch dagegen vorgegangen werden. In den USA ist es inzwischen so, dass die Hälfte der Preissteigerung ausschließlich der Preistreiberei der Konzerne zuzuschreiben ist. Und wie gesagt, das ist neben dem russischen Angriffskrieg, der Sanktionspolitik und den Problemen in den Lieferketten eine zentrale Ursache für die steigenden Preise.
Ich denke, dass noch eine weitere Komponente sehr wichtig ist, dass sich nämlich der Klimawandel jetzt auch ökonomisch durchschlägt. Das heißt, wir spüren den Klima nicht nur durch verstärkte Temperaturen, wie wir sie jetzt im Sommer hatten, sondern eben auch schon ökonomisch, sei es eben durch Überschwemmungen wie aktuell in Pakistan oder ganz direkt durch Wassermangel jetzt zum Beispiel der französischen Atomkraftwerke, die abgeschaltet werden mussten und daher Frankreich ein Stromimportland ist. Das heißt, bei uns laufen Kohle- und Gaskraftwerke, um Strom für Frankreich zu erzeugen. Und das schlägt sich dann natürlich nochmal in der Nachfrage nach diesen fossilen Rohstoffen nieder und führt auch dazu zu Preissteigerungen. Das heißt, wir haben also nochmal eine dritte große Komponente. Und natürlich ist auch so, dass durch die Corona-Pandemie dann Investitionen unterblieben sind. Also es gibt weite Bereiche Industrie, die eben aufgrund der Corona-Krise nicht mehr investiert haben und diese Fehlende Investitionen schlagen sich eben jetzt nieder, dass eben das Angebot reduziert wird. Und ein Punkt ist nochmal, den Dirk erwähnt hat, dass die Unternehmen die Mangelsituation nutzen, um nochmal einen Pfund draufzulegen. Wenn sowieso alle Preise steigen, dann kann ich nochmal quasi über das Notwendige den Preis erhöhen, um nochmal meine Marge zu erhöhen. Und wir haben auch das Problem, dass ja die Hersteller dann eben in diese Produkte investieren und die erzeugen, die hohe Gewinnmargen haben, wie in der Automobilindustrie, wo eben gerade die großen Automobile vorzugsweise produziert werden, weil die höhere Margen haben. Umweltpolitisch eigentlich eine Katastrophe.
Ja, also die Kollegen haben ja schon mal so einen Aufriss jetzt gegeben. Aber wir müssen auch ein bisschen genauer hingucken. Und wenn wir genauer hingucken, dann sehen wir, die Preise für Energie sind bereits im letzten Jahr deutlich gestiegen. Wir sehen auch Corona. In der Corona-Zeit war die Produktion stark eingebrochen, aber die Einkommen nicht unbedingt. Dann sehen wir auch ein sehr fruchtbarer Boden für Inflation, auch wenn das viele nicht hören mögen, ist eine expansive Geldpolitik. Die zieht zwar jetzt an, aber in der Vergangenheit hat sie sehr stark den Boden bereitet für inflationäre Tendenzen, die wir jahrelang beobachtet haben, nur nicht Inflation genannt haben, sondern Steigerung von Häuserpreisen oder aber von Aktienkursen. Also wir sehen, wir haben eine höchst komplexe Gemengelage und in dieser komplexen Gemengelage die richtige Politik zu finden, das ist extrem schwierig.
Wir sehen also, es ist keine normale Inflation und es gibt auch keine einfache Lösung. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Bundesregierung nicht schon einiges versucht hätte. Mittlerweile hat sie drei sogenannte Entlastungspakete geschnürt, die dafür sorgen sollen, dass die Auswirkungen der Inflation uns Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft nicht zu stark belasten. Doch während der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket noch leicht verständlich waren, sind viele andere Maßnahmen kaum zu verstehen oder bleiben bisher einfache Ankündigungen. Erhöhte Pauschbeträge und Pauschalen, Einmalzahlungen, Abschaffung der kalten Progression, Mehrwertsteuersenkung auf Gas bei gleichzeitiger Gasumlage, aus Hartz IV wird Bürgergeld und, und. Wie sehen das unsere Expertinnen und Experten? Sind die Maßnahmen der Regierung geeignet, um wirklich für Entlastung zu sorgen?
Die Maßnahmen der Regierung sind unübersichtlich und sind kaum zu erfassen. Es ändert sich nahezu arbeitstäglich etwas. Wir sind in Entlastungspaket 3. Es werden teilweise kleine Dinge geschnürt, es werden teilweise große Dinge geschnürt. Und es zeigt sich bei all diesen Maßnahmen, es geht nur darum, die Folgen der Inflation zu begrenzen bisher. Also die Inflation im Kern zu beseitigen, ist nicht das Ziel dieser Maßnahmen. Das ist den Maßnahmen gemeinsam. Denn dann müssten wesentlich stärkere Eingriffe in den Markt- und Preismechanismus stattfinden, wobei das ja hoch konzentrierte Märkte sind. Das sind ja nicht unbedingt Märkte, das sind Monopole, Oligopole, das sind hoch konzentrierte Märkte, wo eben die Anbieterinnen zurzeit Marktmacht haben. Und es sind eben nicht nur die Ölkonzerne, die im Moment und die fossile Energie, die so immens profitiert von der Situation, sondern wir haben da sehr großes Trittbrettfahrerverhalten. Wir sehen im Stromsektor auch sehr stark, die Kosten für erneuerbare Energie sind auf keinen Fall gestiegen zurzeit oder bestenfalls marginal gestiegen. Aber es können höhere Preise realisiert werden für das Produkt Strom. Also von daher, die Maßnahmen sind komplex, unübersichtlich, schwierig zu erfassen. Und wenn wir sie analysieren wollen, können wir immer eigentlich nur einen Aspekt aus dem Maßnahmenkatalog rausgreifen.
Was wir aktuell sehen, ist, dass die Bundesregierung drei Entlastungspakete verabschiedet hat, Gesamtvolumen 95 Milliarden Euro. Das klingt erstmal sehr viel, Aber man muss das natürlich in Relation setzen zur Gesamtbelastung, und die Energierechnung unseres Landes, die liegt inzwischen bei rund 280 Milliarden Euro. Das ist das, was wir ausgeben müssen für den Import von Kohle, Öl und Gas. Und insofern relativiert das ein Stück weit die 95 Milliarden, die für die drei Entlastungspakete ausgegeben wurden. Die Regierung bemüht sich aber, das würde ich überhaupt nicht in Zweifel stellen. Es gibt Einmalzahlungen, es gibt höhere Sozialtransfers, es gibt Steuersenkungen. Das Problem ist, dass nicht alle Maßnahmen zielgenau sind. Wenn man sich das dritte Entlastungspaket näher ansieht, stellt man fest, dass 20 Milliarden mit der Gießkanne verteilt werden. Das ist die berühmte Abwicklung der kalten Progression beispielsweise, die Lindner unbedingt im dritten Entlastungspaket haben wollte. Das ist natürlich eine Maßnahme, da profitiert der Chefarzt achtmal so viel davon wie die Kassiererin bei Aldi. Und das ist ein Riesenproblem, dass 20 Milliarden mit der Gießkanne verteilt werden. 10 Milliarden wiederum werden zielgenau verteilt. Also dazu gehört dann beispielsweise der Heizkostenzuschuss, der sehr vernünftig ist, die Ausweitung des Wohngeldes auf zukünftige 2 Millionen Wohngeldbezieher. Das sind durchaus vernünftige Maßnahmen, die untere Einkommen, aber auch die untere Mittelschicht entlasten. Aber die Preise laufen weiter. Es ist kein Ende absehbar. Und was wir jetzt gebraucht hätten, das war auch eine zentrale gewerkschaftliche Forderung, wäre eine Deckelung der Energiepreise gewesen, insbesondere des Gaspreises. Dann hätten die Menschen eine gewisse Planungssicherheit gehabt, und es wäre auch absehbar gewesen, dass die Energierechnung nicht weiter steigt. Das ist nicht passiert, weil Lindner die Schuldenbremse weiterhin einhalten wollte. So ein Gaspreisdeckel ist sehr teuer. Da reden wir über 30 bis 40 Milliarden, je nach Höhe des Gaspreises. Das hat man nicht getan, und das führt jetzt im Ergebnis dazu, dass die Unsicherheit anhält und nach dem dritten Entlastungspaket ein viertes, ein fünftes, ein sechstes folgen muss. Und das ist sehr bedauerlich.
Ja, Mechthild hat schon gesagt, dass wir es ja im Energiebereich mit ganz besonderen Märkten haben. Wir haben Verbraucher, die nicht klassisch reagieren können. Ich kann nicht sagen, ich kaufe mir die Wärmeenergie erst beim nächsten Winter und diesen Winter friere ich einfach. Das geht nicht. Die Nachfrage ist also stabil, nicht flexibel, kann nicht auf die höheren Preise reagieren. Und auf der Angebotsseite haben wir dasselbe Thema. Wenn der Ölpreis wie in der Vergangenheit oder vor kurzem gesunken ist, weil die FED die Zinsen erhöht hat, dann erklärt einfach der Kronprinz von Saudi-Arabien, wir reduzieren die Ölfördermenge und schon ist der Ölpreis wieder da, wo sie ihn haben wollen. Also wir haben ganz spezifische Märkte, und diese spezifischen Märkte versagen insbesondere in Krisensituationen, und da ist es einfach notwendig, dass von staatlicher Seite in diese Märkte eingegriffen wird. Das heißt also, wir brauchen eine andere Marktstruktur, wir brauchen Preisbegrenzungen, wir müssen die Supergewinne, die Zusatzgewinne, die Windfall Profits, wie sie heißen, die müssen abgeschöpft werden und genutzt werden, um genau die Verbraucher zu unterstützen, um hier einen Ausgleich zu bekommen und zu verhindern, dass die Preise unbegrenzt nach oben schießen.
Also das Problem ist ja eigentlich, dass wir verschiedene Krisenerscheinungen auf einmal haben. Und selbst wenn wir diese Übergewinnsteuer, auch egal wie sie dann nun heißt, eingeführt wird, also selbst wenn wir das hätten, wäre die Inflation ja immer noch nicht bekämpft. Und nehmen wir auch noch an, der Staat wäre so freundlich und würde das wirklich umverteilen im Sinne von die Betroffenen, die von den Preissteigerungen am stärksten Betroffenen, die Armutsbetroffenen, die bekommen das. Da sind ja noch sehr viele Annahmen dazwischen geschaltet, dass die Wirkung sich auch entfaltet, verteilungspolitisch. Selbst wenn wir das hätten, haben wir noch immer Inflation. Und wir müssen einfach uns auch mal trauen zu sagen, das sind keine Märkte. Wo ist eigentlich das Kartellamt die ganzen Jahre geblieben? Wo sind die? Wo ist denn überhaupt der Zusammenhang zwischen Entscheidungskompetenz und Haftung? Im Moment haftet die gesamte Gesellschaft für etwas, was über Jahre sehenden Auges aufgebaut wurde. Dazu kommt, dass wir ja diese fossile Energie eigentlich doch gar nicht mehr langfristig haben wollen. Also wir bezahlen jetzt etwas, was wir eigentlich langfristig gar nicht haben wollen. Also das ist mehr als absurd, was wir jetzt machen. Wir verbinden bestenfalls ansatzweise, und da habe ich das sehr zu schätzen gewusst, dass das schon im Eingangsstatement angesprochen wurde, wir verbinden nur ansatzweise die ökologische Transformation mit der jetzigen Frage der Energiepolitik. Und da kommen wir in eine Situation, in der beispielsweise der Sachverständigenrat sogar für die Verlängerung offenbar von Kernkraftwerken ist. Also wir entwickeln da eine Fantasie, wo wir sagen müssen, also Leute, von unserem eigentlichen Pfad kommen wir immer stärker ab, wenn wir nur diesen Moment gestalten wollen. Wir müssten unsere politischen Ideen auch einbetten in Zukunftsgestaltung. Denn der Klimawandel, der wartet noch weniger auf uns als jetzt eben die Inflation.
In den Aussagen unserer Expertinnen und Experten hören wir immer wieder die Forderung nach einer Unterstützung der Bürger und Bürgerinnen, nach wirklichen Entlastungen statt einem Stückwerk der Maßnahmen. Nur was meinen eigentlich die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße, genauer die Leute am Stachus in München?
Jetzt, wo alles teurer geworden ist, wie könnte denn geholfen werden? Was braucht's denn?
Vielleicht so ein bisschen eine Sicherheit, dass man nicht bloß immer die Horrormeldungen hört, sondern auch irgendwo was Positives. Ne?
Der Staat wird nicht helfen, meine. Nur Gott hat, gell? Kann man helfen, sage ich. Nur Gott, mit Gottes Hilfe, sage ich.
Wir müssen uns helfen, Politik kann uns nicht helfen. Die sind zurzeit auf so einem Trip, die haben keine Ahnung nicht. Die haben auch die Realität zum Boden verloren. Die wissen nicht einmal, ja, Klassiker, was kostet das Emi? Das haben die nicht mehr drauf. Die müssen wir jetzt rumpeln lassen. Wir machen es. Wir sind die Leute hier unten. Wir sind die, die sagen müssen, pass auf. Zusammenhalten, das packt man schon.
Ja, das, was die Politik momentan macht, ich bin ja froh, dass wir die Ampel haben und nicht mehr die Merkel und Co. Und nicht den Söder und solche Leute. Dass diese Umverteilung ein bisschen strukturierter und ein bisschen zielgenauer gerichtet ist und nicht so nach diesem Gießkannenprinzip. Auch die Großen, die werden trotzdem immer reicher und die Kleinen, die werden immer ärmer. Das sieht man ja. Man muss ja bloß die Augen aufmachen.
Ja, das weiß ich nicht. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ja, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Aber ich denke, die Leute, die dafür zuständig sind, dass sie sich mal langsam Gedanken machen sollen. Ja?
Schwierig. Also zum Beispiel, ich fahre eigentlich gern öffentlich und das 9-Euro-Ticket hat mir schon sehr viel eigentlich geholfen. Ja, also so ein Anschlussticket wäre schon zumindest eine kleine Entlastung. Ansonsten muss man selber gucken, dass man mit seinem Geld zurande kommt. Das ist so.
Der Glaube an die Politik scheint nicht sonderlich groß zu sein. Und auch wenn von Teilen der Ampel über eine angebliche Gratis-Mentalität der Bürgerinnen und Bürger geklagt wird, für die meisten stellt sich die Frage gar nicht, wie ihnen geholfen werden kann. Was meinen die Expertinnen und Experten, woran das liegt?
Das dauert jetzt noch ein paar Wochen, bis die Abschlagszahlungen gekommen sind und dann wird das konkret. Ja? Also das ist, die kommen ja erst im November, Dezember, bei manchen auch erst im Januar die Neuberechnung. Und wenn die dann plötzlich feststellen, hoppla, meine Heizkosten haben sich verdreifacht oder werden sich verdreifachen, ja, dann werden die Antworten auf die Fragen auch andere sein. Ja. Aber deswegen ist das zurzeit noch weit weg von den Leuten. Also man kriegt das zwar schon mit im Freundes- und Bekanntenkreis, ja, weil der ein oder andere jetzt schon die Ankündigung bekommen hat, aber so richtig bewusst wird das breiten Bevölkerungsschichten erst, wenn die Abschlagszahlungen im Briefkasten sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Und dann wird sich die Situation nochmal zuspitzen, weil dann werden viele Leute eben auch feststellen, dass das, was in den Entlastungspaketen drin war, hinten und vorne nicht ausreicht, um diese höheren Abschlagszahlungen zu decken. Ja. Und wenn du dann eben keine Rücklagen hast, keine entsprechenden Sparguthaben hast, dann hast du ein Problem.
Ich denke, das, was der Dirk gesagt hat, ist genau die korrekte Situationsbeschreibung. In der Breite ist die Dramatik des Problems noch nicht angekommen. Und von daher hat eben auch die Politik eigentlich jetzt noch Zeit, sich geeignete Maßnahmen zu überlegen, um genau auf diese Situation zu reagieren. Es ist ja jetzt nicht eine überraschende Tatsache, die von gestern auf heute passiert, sondern es ist jetzt genügend Zeit zur Vorbereitung gewesen, um genau diese Entwicklungen, die jetzt auf die Bürger zukommen werden, um hier Lösungen anzubieten, die tragbar sind.
Naja, aber es werden auf jeden Fall immer nur Lösungen sein, das Problem abzumildern. Das Problem bleibt uns erhalten. Und das ist auch ein Problem, weil wir letztendlich mit dieser Art der Politik die ganze Problematik, die ja bekannt ist, nur nach zeitlich nach hinten verschieben, um sie zu lösen. Ja, also hier wird nicht das Problem an der Wurzel angepackt, sondern hier wird rumgedoktert an Dingen, die letztendlich die Politik auch relativ wenig zurzeit im Griff zu haben scheint. Denn allen Ernstes, wer meint, mit 300 Euro Einmalzahlung für abhängig Beschäftigte, das wäre jetzt so die Sache gewesen. Ja, ist natürlich jetzt noch was nachgekommen und so weiter. Aber allein diese Ideen, die da zur Umverteilung angelegt sind, machen klar, dass diese Politikverantwortlichen mit der Lebensrealität der Menschen, die wirklich ab November spätestens erheblich kämpfen werden mit den Preissteigerungen, weil sie dann auch wirklich auf den Abschlagzahlungen zu sehen sind, relativ wenig zu tun haben.
Und damit sind wir schon mittendrin in der ungewissen Zukunft im kommenden Winter. Spätestens dann drohen die Folgen der Preissteigerungen vielen Leuten erstmals wirklich schmerzhaft bewusst zu werden. Dass die bisherigen Maßnahmen die Folgen der Inflation nur teilweise abfedern können, haben uns die Expertinnen und Experten schon erklärt. Aber was schlagen sie stattdessen vor? Beginnen wir mit der gewerkschaftlichen Sicht von Dirk Hirschel.
Es ist natürlich so, das beste Rezept gegen steigende Lebenshaltungskosten immer kräftige Lohn- und Gehaltssteigerungen sind. Und es droht aktuell weit und breit keine sogenannte Lohnpreisspirale. Was wir aktuell sehen, ist eine Gewinnpreisspirale. Die Reallöhne sind letztes Jahr gesunken. Dieses Jahr hatten wir im ersten Halbjahr einen Anstieg der Nominallöhne von 4%. Bei einer Inflationsrate von 7% heißt das, dass es weiterhin zu Reallohnverlusten kam. Wir Gewerkschaften versuchen rauszuholen, was rauszuholen geht. Was den Organisationsbereich von Verdi anbelangt, war das auch in den letzten Wochen sehr erfolgreich. Wir haben zweistellige Lohnerhöhungen rausgeholt bei den Bodendiensten, an den Flughäfen. Wir haben einen guten Abschluss gemacht bei den Kitas, bei den Häfen einen sehr guten Abschluss. Aber das wirkt natürlich nur bedingt in der Breite. Ja, also wir machen dieses Jahr Tarifverhandlungen insgesamt für 10 Millionen Menschen in dieser Republik. Die gesamte Gewerkschaftsfamilie, um genauer zu sein, verhandelt für 10 Millionen Menschen. Und es ist natürlich immer abhängig vom Organisationsgrad und von der wirtschaftlichen Lage der Branche, was wir rausholen können. Und wir können besonders viel rausholen in Bereichen, in denen wir gut organisiert sind und wo es einen Fachkräftemangel gibt, ja, wo die Arbeitgeber händeringend nach Beschäftigten suchen und schon allein deswegen gezwungen sind, Löhne und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Da gelingt uns das. In anderen Bereichen ist es deutlich schwieriger. Und deswegen versuchen wir natürlich, möglichst alles rauszuholen. Aber man muss ehrlich sein, das allein wird nicht ausreichen, um die zusätzlichen Belastungen durch die Inflation aufzufangen. Das heißt, wir brauchen einen politischen Inflationsschutz, der jetzt nur bedingt durch die drei Entlastungspakete gewährleistet wird. Da muss noch entsprechend nachgebessert werden. Wir haben die wichtigen Punkte bereits genannt. Wir brauchen nochmal eine Nachbesserung im Hinblick auf die Bedürftigen. Also ein Bürgergeld von aktuell 500 Euro reicht hinten und vorne nicht aus. Wir brauchen einen Regelsatz von 650 Euro. Das wäre dann existenzsichernd. Da muss nachgebessert werden. Dann muss für Familien mit mittleren Einkommen nochmal nachgebessert werden. Wir brauchen darüber hinaus, auch das haben wir schon angesprochen, eine Deckelung der Energiepreise. Also da muss massiv in den Markt eingegriffen werden. Der Gaspreis muss gedeckelt werden, genauso wie der Ölpreis gedeckelt werden muss und die Energiepreise im Allgemeinen. Und wenn wir zu dem Schluss kommen, dass die Preistreiberei marktmächtiger Konzerne maßgeblich die Inflationsrate beeinflusst, dann müssen wir natürlich auch gegen diese Preistreiberei vorgehen. Ja, und da gehört das Kartellrecht dazu. Das wirkt aber nur mittel- bis langfristig. Und was kurzfristig natürlich wirken würde, auch das haben wir schon diskutiert, wäre jetzt endlich eine Übergewinnsteuer für die Mineralölindustrie aufzulegen, aber auch für andere Bereiche aufzulegen, wo extra Gewinne erzielt werden. Das wären geeignete Maßnahmen, um die Krise wieder in den Griff zu bekommen.
Wirtschaftspolitik baut auch auf wissenschaftlichen Berechnungen auf. Was meint Mechthild Schroten, was in Zukunft getan werden muss?
Die Wissenschaft ist gefordert, zu diskutieren und Modelle zu entwickeln, die die verschiedenen Ziele zusammenbringt und vor allen Dingen auch die Fristigkeit dieser Zielerreichung zu erklären. Dringend notwendig auf der pragmatischen Ebene ist natürlich die Abschaffung der Schuldenbremse, so wie sie jetzt ist. Aber faktisch ist sie ja auch schon weitgehend außer Kraft gesetzt, auch mit Sondervermögen und so weiter. Wir haben hier also eine Situation, in der der Staat immer stärker zum Handlungsträger wird. Das ist ein neues wirtschaftspolitisches Modell. Dieses wirtschaftspolitische Modell ist weit weg von dem jahrelang diskutierten neoliberalen Modell. Damit sich das aber verstetigt, wäre es dringend notwendig, dass dieses Modell auch eine Perspektive bekommt und nicht immer nur dann herausgeholt wird, wenn die Wirtschaft in der Krise ist. Der Staat muss langfristig Perspektiven entwickeln können. Dazu hat er verschiedene Instrumente, insbesondere Steuerpolitik, insbesondere Transfers, aber auch insbesondere, und das ist zurzeit eigentlich das schärfste Schwert, Regulierung. Denn auch eine Gaspreisregulierung ist nichts anderes als Regulierung. Und es müsste gar nicht unbedingt eine Preisregulierung sein, sondern es kann eine Regulierung im Rahmen der CO2-Begrenzung sein. Denn die greift auch durch bis auf die Unternehmensebene.
Und was ist die Forderung derjenigen, die aus der Zivilgesellschaft hinaufrufen in die Politik? Alfred Eibel von ATTAC.
Es kann nicht sein, dass die ganze inflationäre Belastung auf die Verbraucher und insbesondere auf die Arbeitnehmer abgewälzt wird. Das heißt, wir brauchen von der Politik her zwei ganz konkrete Maßnahmen. Zum einen eine Absicherung der Grundversorgung, ein Anrecht der Bürger und der Menschen auf eine Energiegrundversorgung zu akzeptablen Preisen. Das, denke ich, ist gesellschaftliche Aufgabe, die der Staat umsetzen muss. Und das Zweite ist, aufgrund dieser Strukturumbrüche gibt es viele Industriebereiche, die wirklich große, leistungslose Zusatzgewinne einheimsen und die gilt es abzuschöpfen und umzuverteilen. Das ist der zentrale Aufgabe auf der Finanzseite und Versorgungsseite und daneben eben die längerfristige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Abhängigkeit von den fossilen Energien geringer sind. Die regenerativen Energien sind ja schon billiger als die fossilen Energien, aber sie stehen noch nicht in dem notwendigen Umfang zur Verfügung und da sind eben alle aufgefordert, hier für eine Verbesserung der Situation zu sorgen. Und der zweite Punkt ist natürlich, Einsparung von Energie muss vorangetrieben werden, also Subventionen von Individualverkehr abschaffen und das zum Beispiel das 9-Euro-Ticket wieder einführen und verlängern.
Viele Forderungen und Ideen also, die an die große Politik gestellt werden, um die Inflation und ihre Folgen für die Bürgerinnen und Bürger langfristig tragbar zu halten. Nur mit Forderungen in einer Radiosendung oder einem Podcast ist es nicht getan. Wie geht es also weiter? Beginnen wir mit Dirk Hirschel von Verdi.
Also wir Gewerkschaften werden jetzt natürlich in den nächsten Wochen versuchen, dort wo wir Tarifverhandlungen haben, das Beste rauszuholen für die Kolleginnen und Kollegen. Es ist unsere Aufgabe, die Belastungen durch die steigende Inflation, durch entsprechend hohe Lohnsteigerungen möglichst zu kompensieren. Das wird uns nicht überall gelingen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch politisch einmischen und Nachbesserungen bei den Entlastungspaketen einfordern. Und das schaffen wir am besten, indem wir uns unterhaken mit Umweltverbänden, mit Sozialverbänden und gemeinsam auf die Straße gehen und für einen Gaspreisdeckel demonstrieren, für höhere Sozialtransfers demonstrieren und für eine Übergewinnsteuer demonstrieren. Und das wird jetzt im Oktober losgehen. Da wird es erste größere Aktionen geben von Verdi gemeinsam mit Umwelt- und Sozialverbänden. Und je mehr sich daran beteiligen, umso größer wird der Druck auf die Politik, dann auch zielgenau und sozial gerecht zu entlasten.
Ja, ich denke, das ist genau die Aufgabe der Zivilgesellschaft, einerseits die Gewerkschaften bei ihrem Kampf zu unterstützen und andererseits die Gesamtgesellschaft im Auge zu behalten und die Kombination von sozialer Abfederung mit ökologischer Transformation zu befördern. Das heißt, Vorschläge zu entwickeln, die beides machen, eine soziale Abfederung und die Transformation in Richtung regenerative Energie, weniger Umweltbelastung zu fördern. Und wenn uns das gelingt mit konkreten Vorschlägen, und Attac hat da schon einige Vorschläge gemacht, die liegen auf dem Tisch, sind diskussionsbereit, dann denke ich, wird es uns auch gelingen, die Menschen zu bewegen und für diese Interessen und Ansätze einzutreten.
Ja, und ich sehe da auch einen ganz großen Vorteil, dass wir jetzt in so einer medialen Welt sind, wo man sich leichter vernetzen kann und wo eben gemeinsame Interessen auch stärker betont werden können. Es ist nicht wegzudiskutieren, dass wir vor riesigen Problemen stehen. Bündnisse sind notwendig. Die Zivilgesellschaft ist gefordert wie nie zuvor. Und von Seiten der Wirtschaftswissenschaften ist es dringend geboten, auch zivilgesellschaftliche Bewegungen wissenschaftlich zu unterstützen und zu begleiten.
Mit diesem Ausblick heißt es vor allem, lasst uns informiert bleiben. Das könnt ihr auch nächsten Monat wieder hier bei Wirtschaftspolitik neu denken. Dann sprechen wir über die Rente unter dem Titel »Die Rente ist sicher, auch morgen noch«. Ob diese Aussage mit einem Fragezeichen endet, erfahrt ihr am 27. Oktober um 17 Uhr hier bei Lora München oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Verantwortlicher Redakteur für diese Sendung war Fabian Ikstedt. Wir bedanken uns bei unserer Expertin Mechthild Schroten und unseren Experten Dirk Hirschel und Alfred Eibel. Die Moderation hatte Julia Müller-Tauschwitz.
Wirtschaftspolitik Neudenken. Ein Podcast von Radio Lora. In Kooperation von Lora München mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, Attac und Verdi Wirtschaftspolitik. Diese und alle weiteren Sendungen von Lora München werden durch die Mitglieder im Lora Förderverein möglich gemacht. Nur dank Ihrer Mitgliedsbeiträge von 5 Euro im Monat bzw. 60 Euro im Jahr können wir die Medienlandschaft um zahlreiche Perspektiven von unten bereichern. Doch die Inflation trifft uns auch. Nur gemeinsam mit Ihnen kommen wir da durch. Werden Sie jetzt Mitglied oder spenden Sie. Informationen unter www.lora924.de. Danke.